Im Ergebnis scheitern ungefähr 2 von 3 Unternehmensverkäufen. Wir sprachen gerade von den 200.000 Nachfolgen pro Jahr. Von diesen 200.000, ungefähr 100.000 davon können innerhalb der Familie geregelt werden. Die anderen müssen extern über einen Verkauf geregelt werden. Und von diesen, gerade im kleineren Segment, scheitern eben 2 von 3 Unternehmensverkäufen. Das heißt, die Abschlussquote liegt nur etwas über 30%. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die M&A-Berater, die in der Größenordnung agieren, meistens One-Man-Shows sind. Ja, einfach weil der Käufer von einem Pflegeheim ein ganz anderer ist, wie der Käufer von einem Metallverarbeiter oder der Käufer von einer Digitalagentur. So, und das macht es für die Berater in dieser Größenordnung wahnsinnig schwierig, da die passenden Käufer zu finden. Und das lösen wir dann eben über unseren Big Data Ansatz und über unsere große Datenbank.
Vielen Dank fürs Einschalten bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek. Jedes Jahr suchen in Deutschland 200.000 Unternehmen nach einer Nachfolgeregelung. Darunter sind profitable, zuverlässige und interessante Geschäftsmodelle. Doch nur ein Teil von ihnen wird dann auch tatsächlich erfolgreich verkauft. Kai Hesselmann von Deal Circle erklärt mir heute diesen spannenden M&A-Bereich, der für große Beraterbuden nicht attraktiv ist, dennoch in Summe ein riesiges Volumen darstellt. Er hat eine Plattform gebaut, die Käufer und Verkäufer von kleinen und mittleren Unternehmen zusammenbringen und ihnen einige Vorteile bieten, die bisher eher nur größeren Verkaufskandidaten vorbehalten waren. Der Markt von Deal Circle ist extrem spannend und eine total interessante Alternative zum Gründen eines eigenen Unternehmens. Taucht mit mir ab in viele Details, Erfahrungen und überraschende M&A-Trends mit Kai Hesselmann von Deal Circle. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, Kai.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Freue mich. Wir haben in der Tat viel vor heute und bin gespannt, ob ich da euren Hörern ein paar neue Gedanken und Impulse mitgeben kann.
Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass die Hörerinnen und Hörer in der Folge bleiben. Was ist sozusagen dein Versprechen? Warum findest du das Thema M&A so spannend?
Ich finde M&A sehr, sehr spannend, weil es einen Großteil vom täglichen Leben betrifft. Auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt. Ja, wenn man die Begriffe M&A oder Investmentbanking hört, dann denkt man vielleicht an die große weite Welt, an Filme wie Wall Street oder für die Jüngeren unter uns an Wolf of Wall Street und an streng gegelte Haare und ganz, ganz schicke Anzüge. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom M&A-Geschäft und eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und eigentlich, wenn man von M&A spricht, oder ich spreche lieber von Unternehmenstransaktionen, von Unternehmensverkäufen, Unternehmensnachfolgen, dann ist gerade dieser letzte Teil, also Unternehmensnachfolgen, ist der allerwichtigste Teil. Und das betrifft im Grunde jeden von uns und jedes Unternehmen, mit dem man täglich so zu tun hat, wo nach und nach, Jahr für Jahr Nachfolgeregelungen anstehen und damit dann eben auch Unternehmensverkäufe anstehen.
M&A steht natürlich für Merger and Acquisitions. Du hattest schon vor Deal Circle dazu relativ viele Erfahrungen. Was hast du gemacht und was war so der Punkt, wo du gesagt hast, boah, da braucht es jetzt eigentlich einen Deal Circle?
Ich habe in den letzten, mittlerweile mehr als 20 Jahren, man fühlt sich immer so alt, wenn man das sagt, aber im Grunde in meiner ganzen beruflichen Laufbahn so in allen Facetten vom Unternehmenstransaktionsmarkt gearbeitet. Das ging nach dem Studium los bei Siemens auf der Corporate M&A-Seite, habe mich da mit Ausgliederungen und Verkäufen von Unternehmensteilen von Siemens beschäftigt, war dort insgesamt 4 Jahre. Von dort aus ging es dann auf die Beraterseite, war 6 Jahre bei PwC, habe da Transaktionsberatung gemacht für die Käufer- und für die Verkäuferseite, im Grunde europaweit Transaktionen mit begleitet. So, und wie das immer so ist, wenn man als Berater viele Transaktionen so von der Seitenlinie aus gesehen hat, dann macht das irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, einfach nur so halbwegs clevere Ideen auf ein Stück Papier zu schreiben und dann zu sehen, wie andere Menschen dann damit weiterarbeiten. Sondern ich wollte dann direkter selbst an den Transaktionen arbeiten und vor allen Dingen auch längerfristiger mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die dann erworben wurden, und hatte das Glück, das war dann 2012, auf die Investorenseite wechseln zu können und bin zu einem kleinen Private Equity Fonds aus Hamburg gewechselt. Bei PwC war ich vorher in München, bin dann nach Hamburg hoch und war dort dann ebenfalls wieder 6 Jahre lang Partner bei diesem Small Cap, Lower Mid Cap Private Equity Fonds, das heißt im Small Cap, Lower Mid Cap bedeutet.
Small Cap, Lower Mid Cap, was sind das ungefähr für Zahlenhöhen?
Ja, das sind Transaktionsgrößenordnungen so bis 30 Millionen Eigenkapital pro Investment. Ja, das heißt, wenn man dann noch ein Bankdarlehen vielleicht mit dazu nimmt, um die Unternehmen zu kaufen, spricht man von Kaufpreisen so bis 50 Millionen Euro. Ja, also auch das sind nicht die großen Transaktionen, von denen man in der Zeitung liest, sondern das sind dann Nachfolgeregelungen von kleineren mittelständischen Unternehmen, wo dann irgendwann altersbedingt der Senior verkaufen möchte und wo man dann eben als Investor ist ja auch ein großes Wort, einfach als Nachfolger dann eben die Möglichkeit hat, die Unternehmen in die nächste unternehmerische Phase mit hineinzuführen. So, und das habe ich auch 6 Jahre gemacht und während der Zeit wurde dann irgendwann die Idee für DealCircle geboren, weil ich mit meinem Mitgründer gemeinsam da doch einige Ineffizienzen im Markt festgestellt habe. Aber da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was so die Gründungsidee von DealCircle war.
Du hattest jetzt so ein bisschen erzählt, zum Beispiel 30 Millionen Eigenkapital oder 50 Millionen Kaufpreis. Ein Unternehmen, das, keine Ahnung, 30, 40, 50 Millionen Euro im Verkauf erzielt, was müssen die für Kennzahlen haben? Also wird da sehr viel nach Umsatzmultiple bewertet oder ist das eigentlich dann nicht mehr so starkes Wachstum und dann geht es tatsächlich nach dem EBIT-Multiple? Also wie groß ist ein Unternehmen, das zum Beispiel 30 Millionen Euro im Verkauf erzielt?
Ja, ich glaube, da müssen wir unterscheiden, mal so grundsätzlicher Natur zwischen dem Venture Capital Markt und dem Private Equity Bereich oder generell dem Buyout Bereich, wo es eben um mehrheitliche Verkäufe von Unternehmen geht. Ja. Venture Capital ist ja in der Regel eher Frühphasenfinanzierungen, Wachstumsfinanzierungen. Da geht das Geld dann weniger auf das Konto der Gründer, sondern eher auf das Geld auf das Konto der Company, um eben weiteres Wachstum zu finanzieren, Minderheitenbeteiligungen und Wachstumsgeschäft von Unternehmen, die in der Regel eben nicht profitabel sind und die dementsprechend dann noch keine stabilen Cashflows haben, die noch keine positiven Ergebnisse erzielen und die dementsprechend mit Ergebnismultiples auch nicht bewertet werden können. Das heißt, da ist man dann häufig mit Umsatzmultiples unterwegs. Im Buyout-Bereich, bei mehrheitlichen Verkäufen von etablierten Unternehmen, da ist das anders. Ja, da hat man meistens deutlich, deutlich geringere Wachstumsraten. Vielleicht auch starkes Wachstum von 10, 15, 20%, aber eben keine Verdopplung oder Verdreifachung mehr, so wie das im Frühphasenbereich möglich ist, sondern man hat eben dann eher ein konstantes, etwas geringeres Wachstum, dafür dann aber in den meisten Fällen eben Unternehmen, die bereits profitabel sind, die etabliert sind und wo man dann eben tendenziell eher mit Ergebnismultiples arbeitet. Das heißt, da hat man dann eher ein EBIT oder EBITDA Multiple, das angewendet wird, was aber auch in den Größenordnungen sehr, sehr stark schwanken kann und meistens davon abhängig ist, wie die Zukunftsperspektiven der Unternehmen in den jeweiligen Branchen ist, wie stark die zukünftigen Wachstumsperspektiven sind und natürlich, wie stark angreifbar auch das Geschäftsmodell ist. So, und das sind ganz viele Faktoren, die dann das Multiple mit beeinflussen und das kann dann am unteren Ende sein, wenn man vielleicht ein Unternehmen aus dem Bereich Metallverarbeitung hat, was keine hohe technische Differenzierung hat, wo es vielleicht noch eine hohe Abhängigkeit vom Altinhaber gibt und wo dementsprechend das Risiko etwas höher ist für den Käufer und auch das Ertragspotenzial in der Zukunft vielleicht nicht ganz so hoch ist, sondern spricht man vielleicht von einem dreifachen EBIT oder EBITDA-Multiple, das als Kaufpreis gezahlt werden muss. Und wenn man auf dem anderen, am anderen Ende vom Spektrum dann mal ist und hat vielleicht ein stark wachsendes Softwareunternehmen, was profitabel ist und was eine super Marktposition hat und ein stark skalierungsfähiges Produkt hat, da ist man dann auch in der heutigen Zeit vielleicht eher bei einem 10- oder 12- oder 15-fachen EBITDA. Ja, das heißt, die Bandbreite variiert sehr, sehr stark, aber grundsätzlich, wenn man sich im Small-Cap-Bereich, also bei Transaktionen so zwischen 10, 15 oder vielleicht auch 20, 30 Millionen Euro Kaufpreis bewegt, ist man in der Regel in einer Größenordnung zwischen einem 5-fachen und einem 8-fachen EBIT oder EBITDA-Multiple als ganz grobe Hausnummer für die Bewertung. Ja. Diese Multiples dienen aber in der Tat in der Regel eher so als Einstieg in die Bewertung, um ein grobes Gefühl mitzubekommen, um einen groben Proxy zu haben. Und da muss man eben im Rahmen der Due Diligence nochmal deutlich tiefer einsteigen und verstehen, wie die Unternehmen sich in der Vergangenheit entwickelt haben, wie die zukünftigen Potenziale sind der Unternehmen in den jeweiligen Märkten, wie die Wettbewerbsposition ist. Und dadurch wird dann eben der Kaufpreis und die Bewertung dann auch Stück für Stück immer weiter feingeschliffen.
Ich glaube, in der letzten Dekade hat man das Thema Startup selber gründen, selber was starten, sehr glorifiziert, wurde sehr unterstützt und glaube ich auch in den Medien ist irgendwie eine Firma, die an den Start geht. Darüber wird häufig mehr geschrieben oder gesprochen als ein Unternehmen, das vielleicht schon erfolgreich ist und jährlich irgendwie eine Million Gewinn macht. Es gibt ja auch so die Zahl, nur 1 von 10 Startups überlebt oder wird erfolgreich oder so. Ich glaube, wenn man ein bestehendes Unternehmen kauft, dann sind die Zahlen ja viel erfolgreicher. Ist das vielleicht auch immer noch ein am Markt total unterschätztes Thema, zu sagen, ich will unternehmerisch tätig werden, ich sollte viel besser ein Unternehmen kaufen und nicht selbst eins gründen?
Das ist ein Trend, der sich zum Glück immer weiter in den Köpfen auch der etwas jüngeren Menschen verfestigt. Also vielleicht bei der Generation, die bisher sehr, sehr stark die Gründung ins Auge gefasst hat, um sich selbst unternehmerisch zu betätigen. Da habe ich das Gefühl, dass es schon ein gewisses Umdenken gibt und einen gewissen Trend gibt, auch über Unternehmensnachfolgen selbst zum Unternehmer zu werden. Und um vielleicht den Hörern mal den Ausmaßen, die Zahl vor Augen zu führen, wie groß der Nachfolgebedarf in Deutschland tatsächlich ist. Christoph, hast du ein Gefühl, wie viele Unternehmensnachfolgen jedes Jahr in Deutschland anstehen? Wie viele Unternehmensnachfolgen einfach nur altersbedingt geregelt werden müssen?
Oha. Also ich würde sagen, in allen Größen gibt es vielleicht 3 oder 4 Millionen Unternehmen, also von wirklich Ein-Personen-Firma bis große Firma. Und ich würde sagen, dass vielleicht 8% jedes Jahr, also vielleicht irgendwie um die 200.000 Unternehmen?
Ja, das ist ziemlich exakt und auch genau richtig abgeleitet. Also in der Tat, du hast um die 4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Auch die Zahlen variieren so ein bisschen, weil du natürlich sehr, sehr viele Kleinstunternehmen hast, viele Einzelunternehmer hast.
Ich weiß das, weil ich für Kunden ab und zu mal Unternehmen crawlen muss und deswegen weiß ich irgendwie, dass ich irgendwie das Maximum, was ich finde, ist irgendwie 4 Millionen Unternehmen.
Aber absolut richtig. Und in der Tat sind es pro Jahr knapp 200.000 Unternehmen, die Nachfolge regeln müssen. Und die KfW veröffentlicht da jedes Jahr einen sogenannten KMU-Nachfolgemonitor und analysiert das auch. Und die Zahl steigt Jahr für Jahr. Und das ist im Wesentlichen
200.000. Ja,
das ist im Wesentlichen demografisch bedingt, denn die Babyboomer-Generation geht jetzt so langsam in Rente. Und das befeuert natürlich den Markt für Unternehmensnachfolgen. Um eine weitere Zahl mitzugeben, mehr als ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland ist älter als 60. Ja, auch darüber sieht man dann, was da in Zukunft in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wenn einfach Jahr für Jahr die Nachfolgen geregelt werden müssen. Und das wird im Grunde durch zwei weitere Trends noch mit befeuert. Zum einen haben immer weniger Kinder Lust, die Nachfolger im Elternbetrieb selbst anzunehmen. Ja, das war in den letzten 1, 2, 3 Generationen davor, war das noch ein Automatismus, dass die Kinder natürlich die Nachfolge der Eltern angetreten haben und dann in den Familienbetrieb eingestiegen sind. Mittlerweile gibt es diesen Automatismus so nicht mehr. Ja, und viele junge Menschen haben eine viel, viel höhere, ich nenne es mal Autonomie im Kopf und ein anderes Mindset. Die wollen vielleicht Unternehmer werden, sagen aber, nö, ich möchte was Eigenes aufbauen und ich möchte eben nicht in die Fußstapfen der Eltern treten und habe andere Vorstellungen von Unternehmertum. Und das ist mit das größte Problem, warum eben auch Nachfolgen innerhalb der Familie dann einfach nicht angetreten werden können, also in den Fällen, wo Kinder vorhanden sind. Und ein weiterer Treiber ist der, dass also obwohl das Alter der Unternehmensinhaber so stark gestiegen ist im Durchschnitt, trotzdem immer mehr Unternehmer auch immer früher verkaufen möchten. Ja, auch das hat sich jetzt geändert. Wir sehen sehr, sehr viele Mitte-40-Jährige, Ende-40-Jährige Unternehmer, die sagen, nö, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren was aufgebaut. Ich will das jetzt nicht mehr bis zum Rentenalter weitermachen, sondern ich möchte jetzt mein Lebenswerk versilbern oder vergolden und möchte mein Leben anders weiterführen. Und das befeuert im Grunde die Anzahl der Unternehmensnachfolgen von ganz vielen Seiten. Also einfach Demografie auf der einen Seite, Mindset der nachfolgenden Generation in der Mitte und sozusagen auf der anderen Seite das immer jüngere Alter der Unternehmensverkäufer. Und das treibt einfach extrem viele Unternehmensnachfolgen jedes Jahr in den Markt. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial für Unternehmer oder für diejenigen, die Unternehmer werden möchten, eben nicht mehr darüber nachzudenken, okay, was könnte eine coole Gründungsidee sein und gehen wir jetzt nach Berlin oder nach München oder nach Hamburg und gründen das eigene Startup, sondern Mensch, es gibt ja jedes Jahr zigtausende Unternehmen, die Nachfolge regeln müssen und die eben dann auch eine Möglichkeit bieten, sich da über über einen Unternehmenskauf dann selbst zu verwirklichen und darüber dann eben Unternehmen in die nächste Phase mit hineinzuführen. Ne? Und das bietet natürlich sehr, sehr viele Chancen und mitigiert vielleicht einige Risiken, die man sonst auf der Gründungsseite hätte.
Jetzt haben wir immer noch nicht genug über Deal-Zirkel gesprochen, das machen wir auch leider versprochen. Ich wollte noch abschließend jetzt, weil wir schon so eine spannende Einschätzung von dir zum Markt bekommen haben. Wenn ich mit möglichst wenig Risiko ein relevantes sechsstelliges Gehalt, Earnout im Jahr oder Ausschüttung im Jahr verdienen möchte, was und mir aber egal wäre, wie langweilig das ist, was ich mache, was wäre deiner Meinung nach eine tolle Branche, wo du sagst, boah, das also in einer hohen Sicherheit, kann ich da wundervoll verdienen und jedes Jahr auch noch was ausschütten?
Also ich hätte fast gesagt, umso langweiliger, umso besser. Nein, also was wir im Moment sehen, wo es sehr, sehr viel Nachfrage gibt auf der Investorenseite und auf der Käuferseite, ist eben wirklich sehr, sehr, sehr klassischen Geschäftsmodellen, wo es aber einen unfassbar hohen Fachkräftemangel gibt und deswegen auch eine hohe Nachfrage an Unternehmensverkäufen gibt. Und das ist vor allen Dingen natürlich im Handwerksbereich, ja, also im Bereich Sanitär, Heizung, Klimatisierung von Gebäuden, brutaler Fachkräftemangel, aber sehr, sehr hohe sehr, sehr hoher Bedarf auf der Kundenseite. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Kleinstbetriebe, die jedes Jahr zum Verkauf stehen und wo die Investoren im Grunde Schlange stehen und sich fast schon prügeln, dort zu investieren. Gleiches gilt im Handwerksbereich, auch im Bereich der Elektroinstallation. Ja, vor allen Dingen da, wenn es ein kleinerer Elektroinstallationsbetrieb ist, der vielleicht eine PV-Anlage aufs Dach bringen kann. Auch der hat natürlich in den nächsten Jahren wahnsinnig gut zu tun und sehr, sehr stabile, eine sehr, sehr stabile Auftragslage und sehr gute Absatzmöglichkeiten und ich glaube, wenn ich selbst investieren würde, ich würde in dem Bereich, und das ist dann richtig langweilig, in dem Bereich energetische Sanierung hineingehen, also im Grunde Fassadenbau. Ja, also wenn man mal in Hamburg oder in München durch die Straßen fährt, sieht man ja immer wieder Gebäude, wo Gerüste davor stehen und wo die Außenfassaden neu gemacht werden und neu isoliert werden. Und die Unternehmen, die das machen, die haben auch für die nächsten 2-3 Jahre, wissen die nicht, wohin mit den Aufträgen und haben gar nicht genug Leute, um diese ganzen Aufträge bedienen zu können, weil natürlich energetische Sanierung extrem eine extrem hohe Relevanz hat, nicht im Neubau, aber natürlich auch, aber vor allen Dingen bei den ganzen Bestandsimmobilien und bei den ganzen 40er, 50er Jahre Immobilien, die nach dem Krieg hochgezogen wurden, die müssen alle energetisch saniert werden und da hat man dann sowohl öffentliche, kommunale Auftraggeber als auch ganz viele Privatleute, die ihre Häuser sanieren lassen. Und das sind sehr, sehr stabile Cashflows, die man dadurch erzeugen kann, sehr, sehr stabile Ertragslage und eben vor allen Dingen ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Und vielleicht, wenn du mir das noch erlaubst, warum ist es interessant, in einem fragmentierten Markt zu investieren? Als Investor gibt es immer verschiedene Werthebel, die man hat, um Unternehmen wachsen und gedeihen zu lassen. Und klar, ein ganz wesentlicher Werthebel ist natürlich das Umsatzwachstum, ja, in neue Märkte hineinzugehen, neue Kundengruppen hineinzugehen, neue Technologien mit anzubieten. Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Werthebel, um Unternehmenswerte zu steigern. Ein anderer Werthebel ist, die Profitabilität zu erhöhen, sei es, wenn man vielleicht eine Kosteneffizienz mit hineinbringt. Ganz viele kleine Unternehmen haben vielleicht noch keinen hohen Grad an Digitalisierung, wo man darüber Effizienzen erzeugen kann und Margensteigerungen erzielen kann. Ein ganz, ganz wesentlicher Werthebel ist aber auch sogenanntes Buy and Build, ja, also Unternehmen zuzukaufen und Unternehmen zusammenzufügen. Und das gibt es sowohl im großen Private Equity Bereich, da gibt es große Player wie zum Beispiel Constellation, die das sehr, sehr groß international machen. In Europa gibt es Uffenau, die das sehr, sehr ausgiebig machen. Es gibt DPE, die Deutsche Private Equity, die machen das sehr, sehr viel. Aber ich würde fast sagen, bei jedem guten Investor ist Buy and Build auch im größeren Umfang mittlerweile auf der Agenda. Das Gleiche geht aber auch bei wirklich sehr, sehr kleinen Unternehmen. Und stell dir vor, du hast gerade die Frage gestellt, wenn du dich jetzt selbst verwirklichen möchtest und vielleicht ein kleines Unternehmen kaufen möchtest, um ein sechsstelliges Gehalt da jedes Jahr zu erzielen oder an Jahresüberschuss dir rauszuziehen, da spricht man dann vielleicht von einem Unternehmen mit einer Umsatzgrößenordnung von 1,5 oder 2 oder 2,5 Millionen Euro Umsatz, was vielleicht eine 10-15% EBIT-Marge erzielt, in der Regel dann schon nach Geschäftsführergehältern. Und von diesen Betrieben in diesen, gerade im Handwerkssegment, gibt es Tausende. Es ist ein extrem fragmentierter Markt, ja, sowohl im Bereich Handwerk, aber auch im Bereich IT-Systemhäuser. Im Bereich Pflege ist das auch sehr, sehr häufig gesehen. Alles sehr, sehr stark fragmentierte Märkte, lokale Märkte, wo es ganz viele kleine Unternehmen
gibt. Eben, das sind auch alles Märkte, wo ich jetzt nicht mir Sorgen machen muss um den Schlausten aus Süddeutschland als Hamburger, sondern ich muss mir nur Sorgen machen um den Schlausten aus irgendwie 60 Kilometer Umkreis.
Ne? Genau so ist es. Und da bietet es einfach massive Chancen, da sehr, sehr viele kleine Betriebe zu akquirieren. Ja, und jeder Betrieb für sich, weil er eben klein ist, hat dann auch in der Regel auch ein relativ moderates Bewertungsniveau und daraus dann eben eine größere Gruppe zu formen. Ja, und wenn man dann 4, 5, 6 von solchen kleinen Betrieben zusammengekauft hat und man kann dann idealerweise, wenn man die ersten ein, zwei gekauft hat.
Eine Buchhaltung, ein Marketing, eine Personalabrechtabteilung.
Ja, und wenn man die ersten ein, zwei gekauft hat, dann auch aus den Cashflows von den ersten ein, zwei dann das dritte, vierte und fünfte herauskaufen und muss dann gar nicht mehr externes Kapital einsetzen. Man kann im Grunde aus der Gruppe heraus die Finanzierung machen für weitere Zukäufe. Dann bietet das sehr, sehr schöne Werthebel, dann diese Gruppen eben auch zusammenzufassen, eine einheitliche Marke zu formen. Du hast gerade das Thema Mitarbeiterpersonal angesprochen, das eben zu vereinheitlichen, eine gemeinsame Führung drüber zu überzeugen, vielleicht eine digitale Einsatzplanung und Auftragsplanung zu machen, was häufig bei kleinen, eher in Anführungszeichen oldschool geführten Unternehmen eben noch nicht der Fall war. Ja, und so hat man dann sehr viele Werthebel, die man gleichzeitig heben kann, sowohl auf der Umsatzseite, Profitabilitätsseite, über Effizienzen in der Abwicklung, aber vor allen Dingen auch im Buy und Build.
Jetzt hast du schon relativ beeindruckend gezeigt, wie sehr du dich in deinem Thema auskennst. Jetzt würde ich gerne noch besser verstehen, wie Deal Circle einmal für Unternehmen und einmal für Käuferinnen und Käufer die Plattform darstellt und was eure einzelnen Dienstleistungen darin sind.
Ich hatte ja eingangs kurz erwähnt, dass die Gründungsidee von Deal Circle in meinem oder in unserem, muss ich besser sagen, vorherigen Job geboren wurde. Und unserem heißt, ich habe einen Mitgründer, den Greg, und wir haben vorher 6 Jahre lang zusammen bei diesem Private Equity Fonds gearbeitet und neben den Direktinvestments in mittelständische Unternehmen hatten wir damals den Hut auf für das Thema Deal Sourcing. Und Deal Sourcing bedeutet im Grunde, dass du als Investor, als einen ganz wesentlichen Teil von deiner Wertschöpfung die Aufgabe hast, laufend mit Unternehmern zu versuchen, im Austausch zu bleiben, die irgendwann mal verkaufen möchten. So, und meistens ist es so, dass der Unternehmer diesen Verkaufsprozess nicht selbst macht, sondern es gibt einen sogenannten M&A-Berater, der diesen Verkaufsprozess dann durchführt. So, dafür gibt es dann 1000 verschiedene Begriffe. Manche nennen sich M&A-Berater, andere nennen sich Corporate Finance-Berater, Nachfolgeberater nennen sich manche. Die ganz coolen nennen sich Investmentbanker. Und im Grunde ist es aber ein spezialisiertes Beratungshaus, das den Unternehmensinhaber dabei begleitet, den Unternehmensverkauf durchzuführen. So, und das ist immens wichtig, so einen Berater an der Seite zu haben, weil der Unternehmer kann noch so erfolgreich in seinem Markt über 20, 30, 40 Jahre lang ein super Unternehmen aufgebaut haben. Das Unternehmen zu verkaufen, das machen die meisten Unternehmer nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Und deswegen ist es da sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig, da einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben, der vor allen Dingen, na gut, idealerweise einen besseren Preis rausholt, aber vor allen Dingen den Unternehmer davor schützt, Fehler zu begehen, Risiken einzugehen, die nachher auf der steuerlichen oder auf der rechtlichen Seite vielleicht noch unangenehm werden können, dass man noch Haftungsrisiken hat oder Steuerrisiken hat, auch wenn der Verkauf eigentlich bereits abgewickelt ist. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, da einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben. So, und diese M&A-Berater, die haben die Verkaufsmandate. Also auch da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite von Beratungshäusern im Markt. Und gehe ich gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, weil das ganz wesentlich für die Existenzberechtigung von Deal Circle ist, dass auch dieser Markt an M&A-Beratern sehr, sehr fragmentiert ist. So, aber mit diesen Beratern im regelmäßigen Austausch zu bleiben, das war damals ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und um darüber halt zu erfahren, welche Deals sind gerade im Markt, wo kann man nachfolgen mit antreten, in welche Unternehmen kann man investieren. Also ganz viel Kaffee trinken und ganz viel Mittagessen und Abendessen gehen mit den M&A-Beratern dieser Welt. Und während wir das gemacht haben, wurde uns von ganz, ganz vielen Beratern, vor allen Dingen bei kleineren Transaktionen, wenn wir uns im so mittleren einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionen Kaufpreisbereich befinden, wurde uns von sehr, sehr vielen Beratern das Leid geklagt, wie schwierig das ist, passende Käufer zu finden, wie intransparent und wie fragmentiert der Markt auf der Käuferseite ist. Und wie viele Transaktionen dabei eben auch scheitern, weil einfach keine passenden Käufer gefunden werden können, obwohl das Unternehmen verkauft werden soll. Und das ging dann sogar so weit, dass die Berater total frustriert waren und gesagt haben, also wenn wir Deals abgesagt haben, weil sie für uns nicht attraktiv waren, dass die Berater gesagt haben, ja Mensch, wenn ihr eine Idee habt, für wen das Thema spannend sein könnte, nehmt das Informationsmaterial, nehmt den Teaser, nehmt das Informationsmemorandum, verteilt das weiter. Wenn ihr einen Käufer nachher dafür findet, geben wir euch auch einen Teil von unserem Honorar ab, weil die Berater einfach so verzweifelt waren. So, und das hat uns so gewundert, und weil wir so viel Zeit und so viel Mühe investiert haben, laufend mit diesen Beratern im Austausch zu bleiben. Und neben uns gab es tausende weitere Investoren, die mit einem großen Sack voll Geld unterwegs sind und die genauso viel Aufwand betreiben, immer mit den Beratern im Austausch zu bleiben und die gerne investieren würden. Und trotzdem beklagen die Berater sich, dass sie keine passenden Käufer finden. Und das Problem, was sich dahinter verbirgt, ist im Grunde ein ganz typisches, was du häufig hast, wenn du in sehr, sehr stark fragmentierten Märkten unterwegs bist. In den meisten consumernahen Märkten haben sich dann irgendwann im Laufe der Zeit Clearingstellen etabliert, die dann eben die Parteien zusammenbringen. Ja, das, man könnte Amazon als Clearingstelle bezeichnen, zwischen auf der einen Seite zigtausenden Sellern, die ihre Produkte über Amazon anbieten, und auf der anderen Seite hast du Millionen oder vielleicht sogar Milliarden an Käufern, die über Amazon ihre Produkte bestellen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich als Privatkunde von irgendeinem kleinen Shop aus China Produkte bestellen würden, ohne Amazon dazwischen, ist wahnsinnig gering. Aber Amazon als Clearingstelle in der Mitte bringt die Parteien eben zusammen. Man könnte Airbnb ganz genauso als Clearingstelle bezeichnen und eben sehr, sehr viele Marktplatzmodelle, die die Parteien dann zusammenbringen. Im M&A-Markt gab es sowas nicht. Und das hat eben dazu geführt, dass in einem sehr, sehr fragmentierten Umfeld, wo du auf der einen Seite, also in Deutschland, 1200, 1300 M&A-Beratungshäuser hast, die gerne Unternehmensverkäufe durchführen würden oder die das halt hauptberuflich machen, und auf der anderen Seite zigtausende von Käufern hast, dass die erstmal zueinander finden müssen. Und da ist der Markt gerade im Small-Cap-Segment bei kleineren Transaktionen eben sehr, sehr ineffizient. So, und das Problem wurde uns dann eben sehr, sehr regelmäßig geschildert, und wir wollten es dann irgendwann genauer verstehen, woran das liegt, welche Tools die Berater nutzen, um Käufer zu finden, um die Marktansprache durchzuführen, also um die Unternehmensverkäufe dann im Markt zu platzieren, welche Datenbanken dafür genutzt werden, welche Tools genutzt werden, was funktioniert, was nicht funktioniert, und im Grunde im Wesentlichen, was die Berater sich wünschen würden. So, und das war so im zweiten Halbjahr 2017, ja, muss das gewesen sein, als wir angefangen haben, uns da strukturell Gedanken zu machen, und dann auch sehr, sehr strukturiert Interviews geführt, haben mit knapp 90 Beratern gesprochen, um eben genau zu verstehen, wie der Modus funktioniert, und haben dann im Grunde als Best-of aus den Wünschen der Berater dann das Geschäftsmodell von DealCircle konzipiert, um eben dieses Problem zu lösen, da die Parteien zusammenzubringen.
Würdest du sagen, ihr habt einen leichten Vorteil für Unternehmen, die gerne eine Nachfolge suchen, oder ihr habt einen Vorteil für M&A-Berater? Also du hattest ja schon gesagt, ihr helft den Unternehmen natürlich auch, dass sie nicht im Nachhinein sagen, oh Mist, das wusste ich zum Thema Steuern nicht, oder oh, hätte ich das anders strukturiert, müsste ich jetzt viel weniger von meinem Unternehmensverkaufserlös wieder ausgeben. Aber ja, du hast auch gesagt, du hilfst im besten Fall auch, dass ein angemessener Preis erzielt wird. Ist das für die M&A-Berater, dass sie sagen, oh Mensch, das, wenn ich was auf DealCircle finde, weiß ich immer, da finde ich kein Schnäppchen mehr? Oder also gibt es eine Seite, die mehr über euch sich freut als eine andere?
Also idealerweise freuen sich beide Seiten gleichermaßen. Also vielleicht um zu veranschaulichen, was wir überhaupt machen und wie unser Modus genau funktioniert. Man kann sich DealCircle im Grunde vorstellen wie eine Art Datenbank oder Matchmaking-Lösung eben für Unternehmensverkäufe. Ja, das Hamburger Abendblatt hat im letzten Jahr über uns geschrieben, dass wir das Parship für M&A sind. Und das veranschaulicht es, glaube ich, auch ganz gut. Weil Parship ist im Endeffekt auch kein komplett offener Marktplatz, ja, wo ich vielleicht wie bei eBay reingucken kann und mir alles anschauen kann, sondern es wird versucht, ein gezieltes Matchmaking zu machen, dass man als Männlein oder Weiblein eben die Vorschläge für sich angezeigt bekommt, die algorithmusbasiert mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zueinander passen. Und das ist bei uns ähnlich. Also der Modus ist bei uns so, dass M&A-Berater, die das Verkaufsmandat haben, sich entscheiden, DealCircle für die Vermarktung der Transaktionen mit einzubinden und dann eben auf uns zukommen und uns ein paar Informationen geben. Das muss gar nicht viel sein, aber im Grunde brauchen wir ein paar Eckdaten zum Unternehmen, um damit dann eben das Matchmaking machen zu können. Das machen wir dann.
Branche, Umsatz, Gewinn.
Ganz genau, richtig. Geschäftstätigkeit, Produkte, Märkte, genau. Dann finanzielle Zahlen, um darüber die Transaktionsgrößenordnung abschätzen zu können, weil das ja irgendwie auch passen muss zu dem Kapitaleinsatz, den die Käuferseite dann leisten kann. Und im Wesentlichen ist es aber Keyword-basiert, das heißt auf Basis der, ja wie gerade gesagt, Produkte, Technologien, Dienstleistungen, worüber dann das Matching gemacht wird. So, und wir gleichen dann eben ab für das Target, für das Unternehmen, das zum Verkauf steht, welche potenziellen Käufer könnten dazu passend sein. So, und wir haben eine sehr, sehr große Datenbank aufgebaut, im Grunde einen Big-Data-Ansatz, wo wir sehr, sehr viele im Markt existierenden Unternehmens- und Transaktionsdatenbanken crawlen, in unsere Datenbank hineinziehen und im Grunde aus diesen verschiedenen Datenbanken, die bereits existieren, die aber relativ teuer sind, für die M&A-Berater zu nutzen, da ziehen wir Informationen raus, die wir in Käuferprofile hinein aggregieren. Ja, das bedeutet, in der einen Datenbank steht vielleicht was zur Geschäftstätigkeit vom Unternehmen drin, in der anderen Datenbank stehen Informationen zum Umsatz drin und in der dritten Datenbank stehen vielleicht Informationen zu vergangenen Transaktionen drin, die das Unternehmen durchgeführt hat. Und das aggregieren wir dann und oder konsolidieren die Informationen in einem Käuferprofil und reichern das dann aber laufend an mit sehr, sehr vielen Daten, die wir selbst erheben. So, und darüber haben wir mittlerweile eine hohe sechsstellige Anzahl von Käufern, von Investoren in unserer Datenbank und das matchen wir dann eben zu den Verkaufsvorhaben und zu den Unternehmen, die zum Verkauf stehen. Vielleicht um mal einen kurzen Schritt zurückzugehen. Warum macht das der Berater nicht selbst und ist es nicht die Kernarbeit von einem M&A-Berater, den passenden Käufer zu finden. Grundsätzlich ist das so. Und umso größer die Transaktionen werden, also gerade wenn man im dreistelligen Millionenbereich sich befindet, da werden wir nicht eingesetzt. Da ist es in der Tat eine Kernaufgabe vom M&A-Berater, genau dieses Matchmaking durchzuführen und die Käufer zu identifizieren. Im Small-Cap-Bereich ist das allerdings nicht möglich. Und die Beratungshäuser, die im Small-Cap-Bereich unterwegs sind, bei den sehr, sehr kleinen Transaktionen, haben da nicht die Werkzeuge an der Hand, um die Transaktionen so durchführen zu können, wie es notwendig wäre. Im Ergebnis scheitern ungefähr 2 von 3 Unternehmensverkäufen, die im Markt sind. Ja, wir sprachen gerade von den 200.000 Nachfolgen pro Jahr. Von diesen 200.000, ungefähr 100.000 davon können innerhalb der Familie geregelt werden. Die anderen müssen extern über einen Verkauf geregelt werden. Und von diesen, gerade im kleineren Segment, scheitern eben 2 von 3 Unternehmensverkäufen. Das heißt, die Abschlussquote liegt nur etwas über 30%. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die M&A-Berater, die in der Größenordnung agieren, meistens One-Man-Shows sind, vielleicht noch, wenn es gut läuft, 1, 2 weitere Mitarbeiter haben, aber sie haben in der Regel keine Junior-Ressourcen, die sie vielleicht Tag und Nacht durch Google durchknechten können und da Research machen lassen können nach potenziellen Käufern. Sie haben meistens keinen Zugriff auf diese externen existierenden Datenbanken. Wenn man da schnell, wenn man 2, 3 Datenbanken nutzt, in einem mittleren, fünfstelligen oder niedrigen sechsstelligen Bereich ist an jährlichen Lizenzkosten, nur für die Nutzung von diesen Datenbanken. Und es kommt ein ganz wesentliches weiteres Problem hinzu, dass die Beratungshäuser in diesem kleinen Segment meistens branchenagnostisch agieren müssen. Das heißt, sie haben keinen klaren Branchenfokus, dass sie sagen, ich verkaufe nur Technologieunternehmen, sondern sie müssen im Grunde die Mandate annehmen, die sie gerade kriegen können. Und das führt dann dazu, dass die M&A-Berater vielleicht heute das Verkaufsmandat haben für ein Pflegeheim, in 6 Monaten einen Verkauf von einem metallverarbeitenden Betrieb durchführen und in 9 Monaten vielleicht eine Digitalagentur verkaufen wollen. Und jedes Mal ist die Käufergruppe eine gänzlich andere. Und der M&A-Berater hat keinen Datenschatz, keinen Investorenzugang, den er von der einen Transaktion nutzen kann, für die andere. Ja, einfach weil der Käufer von einem Pflegeheim ein ganz anderer ist, wie der Käufer von einem Metallverarbeiter oder der Käufer von einer Digitalagentur. So, und das macht es für die Berater in dieser Größenordnung wahnsinnig schwierig, da die passenden Käufer zu finden. Und das lösen wir dann eben über unseren Big Data Ansatz und über unsere große Datenbank.
Kann ich mir also, so wie du es beschreibst, fühlt sich das so ein bisschen so an wie der gut angezogene Immobilienmakler, der die Exklusivvermarktungsrechte hat, aber im Grunde macht er irgendwie 10 Fotos und stellt das dann bei ImmoScout ein.
ja, das ist vielleicht ein ganz treffender Vergleich.
Satirisch gesagt.
Ja, okay. Nein, aber okay, im Endeffekt kann man sich schon so vorstellen, weil das Problem ist, die M&A-Berater nochmal in dieser Größenordnung im Microcap oder auch im Smallcap-Segment, die wissen, wie man Unternehmen verkauft. Ja, die haben eine hohe funktionale Kompetenz und die wissen, welche Fehler man begehen kann. Die wissen, wie man Verhandlungen führen muss. Die haben eine hohe emotionale Intelligenz. Die haben ein gutes Fingerspitzengefühl für die Vermarktung der Transaktionen. Die können nur einfach qua Geschäftsmodell keinen Branchenfokus herausarbeiten. Und vielleicht, wenn Sie mal den zweiten oder dritten Metallverarbeiter kaufen, dann können Sie sich erinnern, okay, ich habe damals schon mal einen ähnlichen Betrieb verkauft. Vielleicht kann ich die Kaufinteressenten von damals nochmal kontaktieren. Vielleicht haben die auch hier wieder Interesse. Das kommt aber relativ selten vor. Und daraus ergibt sich eben das große Problem, dass Sie am Anfang nicht genug Kandidaten in den Trichter hineinbekommen, um damit nachher den Transaktionsprozess durchführen zu können. Und dabei helfen wir eben, weil, um da mal ein Gefühl mitzugeben, also die meisten M&A-Berater, die DealCircle nutzen, haben im Durchschnitt so um die 5 bis 6 Transaktionen pro Jahr, die sie begleiten. So, und davon werden dann vielleicht, wenn es gut läuft, 2 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Wir haben im letzten Jahr 1200 Unternehmensverkäufe über DealCircle begleiten dürfen.
Verkäufe, die abgeschlossen wurden?
Im ersten Schritt Marktansprachen, die wir durchgeführt haben. Also Unternehmensvermarktungen, die über uns in den Markt hineingegangen sind. Und können gleich kurz darauf eingehen, warum es natürlich wichtig ist, dass die Deals auch durchgehen, weil nur dann verdienen wir Geld daran. Aber im ersten Schritt ist jeder Deal, den wir mit vermarkten dürfen, für uns eine Chance, also sowohl den M&A-Beratern und den Unternehmensinhabern dabei zu helfen, Kandidaten in den Verkaufsprozess hineinzubekommen und auf der anderen Seite natürlich für uns auch ein wahnsinnig wichtiger Datenlieferant, um neue Käufer kennenzulernen, um alte bestehende Käufer nochmal zu kontaktieren, Deals vorstellen zu können, genau zu verstehen, wer sucht wonach, wer hat woran Interesse, wer hat woran kein Interesse. Und ich habe gerade gesagt, letztes Jahr 1200 Deals. Im Durchschnitt kontaktieren wir so um die 100 Kaufinteressenten pro Transaktion. Und darüber kann man schon ableiten, wie viele Kontaktpunkte wir jedes Jahr auf der Käuferseite haben und machen entweder Vermittlungen von Kaufkandidaten. Ja, und dann wissen wir, okay, derjenige Kaufinteressent hat Interesse an einem Pflegeheim. Ja, und der M&A-Berater, der uns morgen nutzt für die Vermarktung von einem Pflegeheim, der vielleicht selbst zum allerersten Mal ein Pflegeheim vermarktet, hat dann den Vorteil, wenn er uns nutzt, dass er profitiert von den Daten, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben beim Verkauf von 30, 40 oder 50 Pflegeheimen und genau wissen, welche Kaufinteressenten haben Interesse. Ja, aber auch jedes Mal, wenn wir einen Deal im Markt vorstellen und dabei eine Absage erhalten von einem Kaufinteressenten, ist auch das natürlich für uns wieder ein wahnsinnig wichtiger Datenpunkt und eine Gelegenheit, um nachzufragen, Mensch, du Kaufinteressent, was dürfen wir dir in Zukunft vorstellen? Welche Deals sind für dich zukünftig interessant? Und wonach suchst du? Wie möchtest du dich durch M&A weiterentwickeln im Markt? So, und das heißt, da sind wir im Grunde, wir sagen mal ganz gerne, wir aggregieren das Wissen des Marktes über die Kaufinteressenten, über die M&A-Strategien der Käuferseite. So, und das Wissen machen wir dann eben der Verkäuferseite verfügbar bei so einer hohen Anzahl von Transaktionen, die ein einzelner M&A-Berater in der hohen Anzahl so eben nicht darstellen könnte.
Wahrscheinlich gibt es auch bei euch im Markt Trends, aktuell ist das Thema AI riesengroß. Habt ihr für euch schon Anwendungsfälle entdeckt, wo ihr sagt, Mensch, da passt AI, Large Language Modelle, whatever, super rein und machen euer Geschäftsmodell noch einfacher, noch erfolgreicher, noch besser für euch oder für die Kunden?
Ja, total. Also ich erinnere mich an eine große M&A-Konferenz vor 3 Jahren war das, wo ich beim Eröffnungsplenum teilnehmen durfte und ich damals gefragt wurde, Mensch, DealCircle, ihr setzt doch sicherlich KI ein für eure Datenbank und für euer Matching. Und ich damals gesagt habe, dass ich glaube, dass jeder, der in unserem Markt von KI oder von AI spricht, dass der lügt. Weil es zum damaligen Zeitpunkt gab es dann vielleicht Google und Microsoft und IBM, die glaubhaft von KI sprechen konnten, aber sicherlich nicht kleine Unternehmen im M&A-Bereich. Und das war vor 3 Jahren und das ist mittlerweile natürlich vollkommen anders. Und neben den Big-Data-Modellen, die ich gerade beschrieben habe, die wir schon seit längerer Zeit einsetzen, was im Grunde ja aber eine Art strukturierte Datenverarbeitung ist, was noch wenig mit KI zu tun hat. Daneben gab es aber natürlich gerade in den letzten 2 Jahren wahnsinnig viele Anwendungsfelder, die wir bei uns mit implementieren konnten. Im ersten Schritt zur Automation unserer internen Prozesse. Und machen wir ein ganz schönes plastisches Beispiel, wo ich ganz froh war, dass wir da mutig unternehmerisch agiert haben. Und zwar ging es bei uns damals darum, da geht es auch heute noch darum, möglichst effizient die E-Mail-Kommunikation mit der Käuferseite stattfinden zu lassen. Wir haben ja gerade gesagt, 1200 Deals letztes Jahr, dieses Jahr 1500, 1600, im Schnitt 100 Kaufinteressenten, die wir kontaktieren. Das machen wir sehr, sehr stark automatisiert, aber trotzdem, da gehen E-Mails raus. Ja, das ist nicht über eine coole App, sondern der normale Workflow von der Käuferseite ist, der macht seinen Outlook auf und der will eine E-Mail sehen. Und diese E-Mail bekommt er dann von uns eben auch. Und wir müssen dann eben im Hintergrund das so aufsetzen, dass es möglichst stark automatisiert ist. Und das heißt, bei zigtausenden E-Mails, die pro Woche rausgehen, da kommen auch zigtausend E-Mails jede Woche wieder rein. Und diese Incoming-E-Mails, die müssen sehr, sehr stark automatisiert verarbeitet werden. Und in der Vergangenheit hatten wir ein relativ großes Support-Team. Das haben wir immer noch. Mittlerweile machen die zum Glück aber andere Aufgaben. Das dann eben diese einkommenden E-Mails verarbeitet hat. Und wir haben vor 2 Jahren schon angefangen, selbst einen Algorithmus zu trainieren und ein Modell zu trainieren, was eben diese ganzen incoming E-Mails analysiert und daraus Muster erkennt, um festzustellen, hat der Kaufinteressent Interesse oder hat er kein Interesse? Und wenn er kein Interesse hat, dann eben einen Workflow zu starten mit weiteren Follow-up-E-Mails. Und wenn er Interesse hat, dann eben auch einen anderen Workflow zu starten mit der Vermittlung zum M&A-Berater. Wir haben damals selbst angefangen, das Modell dafür zu trainieren mit allen unseren Daten, die wir so hatten. Und haben eine Qualität hinbekommen, dass wir dabei gut 70% der einkommenden E-Mails mit einer, ich glaube, 99% Wahrscheinlichkeit sagen konnten, Interesse oder kein Interesse und dann eben das Ganze weiterverarbeiten konnten. Über diese 70% kamen wir damals aber nicht hinaus und haben da echt viel Entwicklerarbeit hineingesteckt. Und dann kam plötzlich ChatGPT und alle Möglichkeiten, die sich damit ergeben haben. Und unsere Entwickler, wir haben so gut 20 Entwickler im Team, haben dann schnell angefangen, damit zu testen und haben festgestellt, wenn wir unsere Daten in unserer Umgebung, ohne die Daten jetzt rauszugeben, in die große, weite Welt hinaus, aber wenn wir mit unserer Datenbasis ChatGPT nutzen, in unserer Umgebung und ChatGPT darüber laufen lassen, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt schon bei knapp 98%, dass korrekt erkannt wird.
Krass, ne?
Hat derjenige Interesse oder hat er kein Interesse? So, und dann haben wir im Grunde unsere Entwicklungsleistung von einem halben Jahr weggeworfen und gesagt, komm, daran kämpfen wir jetzt gar nicht mehr weiter, diesen Kampf können wir nicht gewinnen, sondern es gibt Technologien im Markt, die man verwenden kann, die da sind und die man mit den eigenen Daten dann eben füllen muss. So, und das hat bei uns eine extreme Effizienz reingebracht und so sind wir im Grunde, wir haben ein kleines KI-Ambassador-Team im Grunde, was bei uns innerhalb von Dealzeug, wir haben so gut 80 Mitarbeiter und haben ein kleines Team aufgebaut, was im Grunde abteilungs- oder funktionsübergreifend laufend auf der Suche ist nach ganz kleinen Anwendungsfeldern, wo wir eben die täglichen Prozesse automatisieren können und durch KI vereinfachen können. Neben den großen Feldern Datenanreicherung, Matching-Algorithmus, wo wir eben auch natürlich viel Entwicklungszeit hineinfließt.
Ja, super spannend. Das, was du beschreibst, das kenne ich von Studien aus anderen Themen. Ich glaube, zum Thema Medizin hatte ich das mitbekommen, dass einfach ein ChatGPT aus der Dose jetzt schon besser funktioniert als speziell trainierte Medizin-LLMs.
Ja.
Und genau das, was du beschreibst, dass einfach diese riesen Datenbasis, mit der ein ChatGPT trainiert wurde, einfach so groß ist, dass einfach zu jedem Thema ist da einfach ein Experte, Expertenwissen irgendwie vorhanden. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Erkenntnis, die wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen machen oder die vielleicht, wenn sie es hören, ein bisschen abkürzen können, dass man lieber sagt, ich kümmere mich um das, was ich kann, aber ich versuche nicht, das bessere LLM zu bauen, wenn auf der anderen Seite der Welt irgendwie für hunderte Millionen Euro einfach die größten LLMs irgendwie produziert und trainiert werden. Da kommt man irgendwie auf die Dauer nicht gegen an. Und ich glaube auch das, was immer noch viele Leute, du hast es ja erwähnt, dass ihr guckt, dass natürlich jetzt irgendwie mit den Daten alles irgendwie fein ist und keine sensiblen Daten irgendwie da ins Training von ChatGPT fließen. Aber auch da hat ChatGPT oder OpenAI so unfassbar viel getan und hat so ein ganzes Portal, wo man alle Zertifikationen, alle Sicherheitsmaßnahmen, alle Garantien sich angucken kann. Und das ist wirklich best in class, was da alles drin steht und dass sie natürlich auch sagen, für unsere Corporate-Kunden, natürlich nehmen wir die Daten nicht fürs Training. Natürlich bleiben das Daten, die nur für euch irgendwie verwendet werden. Also da ist eine so unfassbar hohe Sicherheit und Datenverschwiegenheit und Datensicherheit bei OpenAI inzwischen vorhanden, die man sich jederzeit angucken kann. Da ist schon viel passiert seit dem ersten Mal, wo man irgendwie gelernt hat, was ich da eintippe, könnte vielleicht im nächsten Training ins Modell einfließen, da ist das schon wieder 7 Lichtjahre weiter. Stark.
Absolut.
gibt es aktuell irgendwelche M&A-Aktivitäten, wo du auch ganz genau hinguckst, also vielleicht irgendwelche spannenden Beispiele, oder gibt es Beispiele von euch, über die du gerne sprichst, wo du sagst, das ist so, wenn es jedes Mal so läuft, das ist so ein absoluter Best Case?
Ich glaube, unsere Transaktionen, wo wir Käufer und Verkäufer zueinander gebracht haben, die sind für uns immer sehr spannend, aber in der breiten Öffentlichkeit fliegen die Unternehmen doch so unter dem Radar, dass auch die größten Deals, die bei uns abgeschlossen werden, die dann vielleicht so am dreistelligen Millionenbereich gerade kratzen, die kennt in der Öffentlichkeit kein Mensch. Und die sind dann vermutlich außerhalb der M&A-Szene nicht so wirklich spannend. Generell würde ich sagen, dass der Markt im Moment auch nicht wirklich einfach ist. Und
Finanzierung ist, glaube ich, ein großes Thema.
Ja, ganz genau richtig. Der Finanzierungsmarkt ist ein ganz, ganz schwieriger Faktor in den letzten 12, 18 Monaten geworden, weil, das ist keine Überraschung, der Leitzins stark angehoben wurde, was auch gut so ist, und Geld kostet plötzlich wieder Geld, ja? Und das erschwert M&A-Transaktionen schon sehr, sehr stark. Weil natürlich, genauso wie das bei einem Immobilienkauf ist, ist es auch bei einem Unternehmenskauf. Der Kaufpreis wird in der Regel nicht zu 100% mit Eigenkapital finanziert, sondern man hat eben einen gewissen Fremdkapitalanteil mit dabei. Ja, der ist beim Immobilienkauf vielleicht bei 70-80% und beim Unternehmenskauf vielleicht bei 40-50%. Aber diese Akquisitionsfinanzierung, die ist eben deutlich teurer geworden. Und das erschwert dann die Transaktionen doch ungemein und hat gerade in den letzten 18 Monaten dazu geführt, dass viele Deals entweder sich deutlich länger gezogen haben, bis sie abgeschlossen werden konnten, oder dann vielleicht auch überhaupt nicht abgeschlossen wurden und dann gänzlich geplatzt sind. Das heißt, der M&A-Markt ist im Moment nicht ganz einfach. Im Moment, es lockert sich in den letzten 4 bis 8 Wochen so langsam wieder auf, und gerade für das zweite Halbjahr und auch für 2025 ist der Markt eigentlich relativ optimistisch. Gar nicht mal unbedingt wegen der Zinsseite, aber vor allen Dingen deswegen, weil man sich mittlerweile schon daran gewöhnt hat, dass die Finanzierung wieder anders aufgebaut werden muss. Und auch wir haben uns mit einem weiteren Produkt platziert, dass wir eben nicht nur Kaufinteressenten und Verkäufer zusammenbringen, sondern wir unterstützen auch bei der Akquisitionsfinanzierung, auch das stark datengestützt, im Grunde über ein Matchmaking, wo wir dann eben den Kaufinteressenten mit potenziell finanzierenden Banken zusammenbringen und darüber dann die Unternehmensverkäufe, wenn man sagt, gängiger machen können. Und das treibt den Markt schon massiv an. Generell finde ich aber im Moment schon auch einen positiven Treiber, dass das haben wir eingangs gesagt, M&A zwar ein Begriff ist, mit dem sich viele Leute nicht so richtig anfreunden können, aber dass es einen wachsenden Wissenshunger gibt über den M&A-Markt und sich auch immer mehr junge Menschen sehr aktiv damit beschäftigen. Und vorhin das Thema Nachfolge angesprochen und ein Trend Nachfolge statt Gründung, ein Thema, das wir auch sehr, sehr gerne mit bespielen. Es gibt innerhalb von Facebook, und ich selbst gucke da nicht mehr viel rein, aber neulich habe ich reingesehen und habe riesige Gruppen gesehen zu dem Thema Entrepreneurship through Acquisition, also Unternehmertum durch den Kauf von Unternehmen, wo sich Hunderte und teilweise Tausende Menschen darüber austauschen, wie man durch Unternehmensnachfolgen unternehmerisch aktiv werden kann. Und da findet schon auch über die sozialen Medien sehr viel Wissensaustausch statt. Wir versuchen das auch immer weiter mit zu befeuern und haben uns da auch mit auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Professionalisierungsgrad gerade im kleinen Segment bei kleinen Transaktionen stark erhöhen möchten. Machen das über ganz viele verschiedene Kanäle, machen das über Studien, die wir veröffentlichen, machen das über Publikationen, machen alle 8 Wochen Deep Dive Webinare, wenn ich ehrlich bin, unter uns zu unfassbar langweiligen Themen, die aber eine hohe Relevanz haben, die wahnsinnig wichtig sind. Also wie mache ich die steuerliche Strukturierung von einem Unternehmenskauf, oder was muss eigentlich in einem Kaufvertrag drinstehen? Wie gehe ich mit Pensionsrückstellungen um bei einem Unternehmenskauf? Ja, also sehr, sehr technische, steuerliche, rechtliche Themen, aber nochmal, die haben eine hohe Relevanz. Das machen wir immer in Expertenwebinaren und haben das über unseren YouTube-Kanal, über die Website, haben einen wöchentlichen Podcast, Close the Deal, zum Thema M&A und zum Thema Unternehmensnachfolge, und versuchen halt über all diese Wege da ein bisschen Wissen in diesen Markt hineinzubringen und darüber den Professionalisierungsgrad auch Stück für Stück immer weiter zu erhöhen.
Von Anfang bis Ende, wie lange dauert, könnte so ein Deal dauern, bis ich mein Unternehmen verkauft habe?
Also wenn es super schnell geht, also ab dem Zeitpunkt, wo man Käufer kontaktiert, also wo die Marktansprache stattfindet, bis zum Notartermin, wenn es super schnell geht, vielleicht 2 bis 3 Monate. Das ist aber dann echt eine Ausnahme. In der Regel kalkulieren wir mit 9 bis 12 Monaten zwischen Marktansprache und Abschluss der Transaktion. Die Bandbreite ist aber gigantisch. Und gerade wenn man das Thema der Prozessvorbereitung, also im Grunde all dem, was passiert, bevor man überhaupt in den Verkaufsprozess hineingeht, auch noch mit betrachtet, dann kann so ein Prozess auch schnell 4 bis 5 Jahre dauern. Ja, weil erstmal muss der Unternehmensinhaber, der keine Ahnung von M&A hat, muss erstmal den Berater finden, der zu ihm passt. Ja, und wenn ich jetzt bei Google eingebe Unternehmensverkauf, dann finde ich nicht unbedingt direkt dann die besten Berater und diejenigen, die am besten zu mir passen. Das heißt, diesen Prozess, und dabei helfen wir auch gerne, den passenden Berater für sich zu finden, das kann schon mal ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. So, dann hat man den Berater gefunden und fängt an, mit demjenigen zu arbeiten. Und ein guter Berater macht dann eine sogenannte Exit Readiness oder stellt die Exit Readiness im Unternehmen her. Das heißt, guckt, was muss im Unternehmen noch gemacht werden, bevor man überhaupt in einen Verkaufsprozess hineingehen kann. Ja, wo müssen vielleicht Abhängigkeiten vom Altinhaber im Unternehmen noch geregelt werden? Gibt es bereits eine zweite Führungsebene? Gibt es hohe Abhängigkeiten von einzelnen Kunden oder von Lieferanten, die für potenzielle Käufer ein Risiko darstellen können? Ist das Geschäftsmodell als solches zukunftsfähig? Muss ich vielleicht noch mit neuen Produkten in neue Märkte hineingehen, um mich noch attraktiver für die Käuferseite zu machen? Also all das würde ein guter Berater im Vorfeld mit dem Unternehmensinhaber gemeinsam angehen, bevor man überhaupt in den Verkaufsprozess hineingeht. So, und das kann auch schon mal 12 bis 18 Monate dauern in der Prozessvorbereitung. So, und dann startet der Prozess und wie gesagt, vielleicht geht es dann nicht gleich in der ersten Runde durch, man muss nochmal einen zweiten Anlauf nehmen und so gehen dann schnell einige Jahre ins Land. Weshalb ich auch immer dafür dann werbe und plädiere, dass die Unternehmensinhaber eben nicht erst mit 65 oder mit 68 oder noch viel später auf die Idee kommen, Mensch, so langsam müsste ich vielleicht mal über die Nachfolge nachdenken, sondern man kann gerne schon mit Mitte, Ende 50 anfangen, das Thema Unternehmensnachfolge langsam an sich heranzulassen und zu überlegen, okay, kann ich es in der Familie lösen? Wenn nein, brauche ich einen externen Berater, der mir dabei hilft? Weil der Prozess kann sich echt lange ziehen.
Kai, ich danke dir vielmals für so viel Input. Ich fand das sehr anschaulich erklärt, sehr offen. Ich fand euer AI-Beispiel super. Ich finde die Zahlen beeindruckend. Es ist so lustig, dass man trotzdem immer wieder überlegt, was könnte man gründen, was könnte man gründen? Also das ist einfach diese dieser Coolness-Faktor, sich selbst was auszudenken, was es noch nicht gibt und dann hoffentlich zum Erfolg zu führen, dass das immer noch so stark ist, obwohl es so viele tolle Möglichkeiten gibt, vielleicht auch mit Hilfe von Fremdkapital sich eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen, wenn man bereit ist, fleißig zu arbeiten und irgendwie gute Ergebnisse zu erzielen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin sicher, die Zuhörenden fanden das auch sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Du, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, ich habe den Rahmen nicht gesprengt und habe nicht zu weit ausgeholt. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Nee, ich glaube, das hätte noch deutlich länger gehen können natürlich. Aber an dieser Stelle sozusagen müssen wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen, vielleicht für die nächste Podcast-Episode, falls ihr irgendwie was Spannendes Neues umgesetzt habt oder irgendwelche spannenden Meilensteine erreicht habt oder sowas, dann klopfen wir sehr gerne wieder bei euch an.
Sehr, sehr gerne.
Das war Kai Hesselmann. Er ist Co-Founder, Managing Partner von DealCircle, hat uns viel erklärt zum Thema M&A. Bin gespannt, was ihr daraus macht, ob ich jetzt sozusagen Zuschriften bekomme, dass ihr überlegt, statt etwas zu gründen oder Corporate-Karriere zu machen, doch lieber ein Unternehmen zu übernehmen. Ich glaube, die schlechteste Idee ist das auf keinen Fall. Und man kann sich gegen viele Probleme schon im Vorfeld absichern, was man vielleicht im Startup-Business gar nicht so einfach machen kann. Und mir hat's gefallen. Kommt gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße gehen raus an euch von
Kai
und von Christoph. Tschüss, macht's gut.